Herr, ich will das Team einfach unter deinen Segen setzen. Herr, leg du ihm die richtigen Wörter ins Maul. Und mach auch, dass er das von Herzen für dich machen darf. Und mach auch, dass wir verstehen dürfen, was du durch ihn uns weitergeben willst. Amen.
Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich mega, dass ich heute ein bisschen zu euch reden und etwas von meinem Herz teilen, etwas von meinem Leben teilen. Für die, die mich nicht so gut kennen, mein Name ist Simeon Frey, ich wohne hier in Langquart. Ich bin im Moment in der Ausbildung zum Primarlehrer. Und in diesem Zusammenhang bin ich diesen Sommer einen Monat in Nepal gewesen. Und ich durfte mega viel erleben. Und ich will im ersten Teil ein bisschen etwas von dieser Reise, die ich dort erlebt habe, euch erzählen, mit euch teilen und im zweiten Teil werde ich noch über das Thema Neues Land reden. Wie es zu dem gekommen ist, ist eine kurze Geschichte. Ich muss eine Bachelorarbeit schreiben, eine Abschlussarbeit für meine Ausbildung. Und dann bin ich überlegt, bin ich ins Gespräch mit Bekannten von mir, die 8 Jahre mal in Nepal gelebt haben. Und für mich ist es schon von Anfang an in der Ausbildung, hat es mich angefangen interessieren, wie sieht die Schule denn in anderen Ländern aus, in der Praktika, schon ein bisschen die Schule in der Schweiz gesehen und ich habe mich dann angefangen zu fragen, wie sieht die Schule in anderen Ländern aus. Und so ist eins zum anderen gekommen und ich bin dann einen Monat auf Nepal gegangen, ich habe vorgehört, um dort ein Praktikum zu machen, vor 3 Wochen. Genau. Und es ist so, es ist lustig, wenn man mit einer anderen Kultur in Kontakt kommt, erlebt man viele Überraschungen. Bei mir ist die erste zu Bangkok am Flughafen gekommen, noch nicht in Nepal selber. Und so habe ich ein Mail gelesen vom Schulleiter von dieser Schule, wo mir geschrieben hat, es sei ihm leid, in der letzten Woche haben sie Prüfungen an dieser Schule, ich mache nur 2 Wochen Praktikum und nicht 3. Das war so das erste Mal, als ich in den Kulturschock kam und ich gemerkt habe, okay, da sind sie ein bisschen spontan und flexibel und so. Ich bin mir das nicht so gewöhnt. Perfekt war aber, dass ich überlegt habe, dass ich vielleicht noch eine Woche anhängen will, zum Reisen. Und durch das musste ich keine Woche länger in Nepal bleiben, sondern konnte einfach die 3. Woche, dann, wo ich nicht im Praktikum hatte, können nutzen zum Reisen. Und das war ein mega Segen, wenn ich nachher noch ein bisschen mehr werden sehe. Also, starten wir zusammen in der Reise. Das ist am Flughafen in Kathmandu in der Hauptstadt. Das ist ein nepalisches Ehepaar, das ich im Flugzeug kennengelernt habe. Ich habe das Topi an, das ist die traditionelle Kopfbedeckung von Nepal, in seinem Flugzeug schon angelegt. Wegen dem sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir auch gesagt, ich liebe dich einfach, weil du den Hut da hast, weil das wäre so ein traditionelles Symbol ist für sie. Und ihnen wird gesagt, er hat auch gesagt, das zeigt uns, wie du liebst unser Land, du liebst unsere Nation. Und ich habe Nepali gelernt ein bisschen im Vorfeld und mit ihnen ein bisschen schwätzen und wegen dem haben sie mich noch mehr geliebt. Und darum haben sie mich zu sich heimgeladen und gesagt, komm unbedingt bei uns vorbei, sie sind 5 Stunden weg von dort, wo ich gewohnt habe. Ich habe noch nicht gewusst, ob ich kann zu ihnen gehen kann, aber ich habe einfach mal die Nummer genommen. Das war für mich ein mega warmes Willkommen gewesen, in einem neuen Kontinent, wo ich noch nie war, in einem Land, wo ich noch nie war. Es ist mega schön, wenn die Leute so empfangen, so einladend sind. Ja, mega schönes Ankommen gewesen. Das ist am Flughafen. Genau, ja, ja. Schlimmes Foto und so. ja, es war einfach spannend gewesen. Wenn man den Flughafen dort sieht, kannst du das Video abspielen. Entschuldigung an dieser Stelle schon mal für die Videoqualität. Der Kameramann, den ich dabei hatte, ist nicht so gut gewesen, es tut mir wirklich leid, aber er ist sich am Verbessern. Genau. Spannend war es, man kommt zu Klot am Flughafen, dann zu Bangkok am Flughafen, dann kommt man auf Kathmandu und dann ist einfach ein Backsteingebäude dort. Alles so viel einfacher und man merkt, das ist das erste Mal schon. Das ist ein ganz anderer Lebensstandard da. Das hat mich einfach beeindruckt vom Bild her, wie die verschiedenen Flughäfen ausgesehen haben. Wir mussten ein bisschen improvisieren mit Technik. Die Videos tun hier nicht wie bei mir. Genau, darum gibt es auch ein bisschen einen Wechsel von Präsentation zu den Videos. Genau. Das Foto ist dort, wo ich gewohnt habe, aus dem Fenster raus. Die Fläche, die ihr hier seht, war immer irgendwie in Bewegung. Zum Teil hatte es ganz viele Hunde dort. Zum Teil waren irgendwelche Leute am Sport machen oder eben so Kühe dort. Ja, das habe ich gesehen, als ich aus dem Fenster geschaut habe bei mir. In der ersten Woche habe ich mich noch fertig aufs Praktikum vorbereitet und ich habe noch ein bisschen Nepali gelernt, ich habe Nepali-Lektionen genommen. Und das ist auch eine lustige Geschichte, weil ich habe in der Schweiz eine Nepali-Schule gesucht und dann habe ich im Internet das Nepali Language Institute gefunden. Top-Webseite und ich dachte, ja, das mache ich professionell, sicher gute Schule. Und nachher gehe ich dorthin, gehe so durch einen Hintereingang rein, es sind Männer dort, die am Helllicht, am Nachmittag dort sitzen und keine Arbeit haben. Und nachher gehe ich in das Haus rein, passe ich auf und dann komme ich in so ein kleines, schäbiges Zimmer rein. Ein Mann ist so am Computer und seine Frau ist nebendran von einem Tisch voll mit Büchern, riesen Unordnung. Und ich denke so, herzlich willkommen im Language Institute in Nepal. Es ist echt so lustig, in so einem Lachen, mit so einem Grinsen, das ist mir oft passiert. Einfach so, ja, es ist ein bisschen anders wie hier im Westen in Europa. Ja. Und nachher hat mein Praktikum angefangen. Ich bin jeden Tag mit dem Kind. Sie haben gesagt, sie sollen Heu sagen. Ich bin mit dem Kind jeden Tag eine halbe Stunde hin und wieder zurückgefahren von der Schule. Ich habe es einfach mega geschätzt, um so mit ihnen in Kontakt zu kommen, sie kennenlernen, mit ihnen ein bisschen Nepali schwätzen und so. Das habe ich mega genossen. Das hier ist das Schulgebäude für Nepali-Verhältnis sicher Top-Qualität vom Schulgebäude her. Das ist ja von Koreanern gebaut worden, ja, wo Christen sind, die einfach dem Land dienen, vor etwa 25 Jahren. Ja, ist eine ganz coole Schule, 350 Kinder, die dort in die Schule gehen im Moment, plus Kindergarten. Und ja, in der Zeit hat mega genossen. Ich habe mit dem Schulleiter am ersten Tag geredet und es war sehr spannend. Ich habe ihm dann gesagt, schau, ich bin 2 Wochen da und wenn ich irgendetwas kann für die Schule machen kann, dann sag es mir und ich werde es machen, wenn ich es kann. Und er hat mir gesagt, schau, wenn du irgendwie kannst, dann stell eine Verbindung her mit deinem Land. Hilf mir irgendwie, die Schule weiterzubringen, schick mir Leute von deinem Land zu uns, wo uns weiterbringen können. Und das ist ja genau das, was ich wollte. Ich schreibe jetzt meine Arbeit über internationale Schulpartnerschaft. Unter anderem einen Teil über diese Schule, wie wir eine Partnerschaft mit dieser Schule konkret aufbauen können. Und ich habe auch sehr Lust, zum konkret etwas in diese Richtung auf die Beine zu stellen. Und sie sind sehr offen für das, wenn das unbedingt. Und es ist für mich ein genialer Start, so wie zu kommen. Er hat auch gesagt, er hat seit Jahren für das bettet, dass das passiert. Und dann bist du einfach am ersten Tag dort und merkst, ja, du bist wirklich am richtigen Ort. Das ist auch dort in der Schule wirklich ein sehr toller Start gewesen. Ich habe konkret 2 Sachen gemacht im Praktikum. Ich habe auf der einen Seite Spiele gespielt mit den Kindern, mit mehreren Klassen pro Tag 1 Spiel. Das eine von denen war 5-Lieber-Klopfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Schweizer Spiel, wo ein 5-Lieber hast, du gehst unter dem Tisch rum und dann hat es einen Detektiv, der muss herausfinden, wer er hat. Und dann am Schluss vom Spiel sagt er, Ufa, dann musst du so und dann verschiedene Formen. Und am Schluss die Handfläche auf den Tisch klopfen und er muss herausfinden, wer den 5-Lieber hat. Das habe ich mit den Kindern gespielt und weil die das so gelebt haben, habe ich es auch mit der Lehre gemacht. Das ist gerade das nächste Video.
It's okay. You're very motivated, I like that.
Er im Karriere ist der Schulleiter.
You will stop? Yeah, I will. In a minute. Stop! Please, detectives, tell your group what to do.
Genau, also wir haben es wirklich lustig gehabt. Wenn ich gehört habe, ich habe Englisch geredet mit ihnen. Die Schule redet Englisch und Nepali. Und darum habe ich viel Englisch unterrichtet und ab und zu ein bisschen Nepali eingestreut. So, just for fun. Das ist ein Foto, einfach mit einer von der Klasse. Jetzt bin ich gerade eins zu weit. Ja, die sind sehr lebhaft. Zum Teil habe ich Klassen gehabt von etwa 40 Kindern. Ja, ich kann euch ein bisschen vorstellen, wie das zu und her geht. So. Ja, man hat es durch, aber es ist spannend. Das ist so ein bisschen aus dem Alltag, das sieht man ganz viel. Da ist nicht die ganze Familie drauf, auf dem TÜV, oft ist die ganze Familie auf dem TÜV. Ja. Nach diesen 2 Wochen habe ich das andere noch vergessen. Ich habe noch etwas gemacht im Praktikum, neben den Spielen. Und so konnte ich einen Workshop machen, über Gedichtschreiben, über Rappen, weil ich das schon seit ein paar Jahren mache. Ja, ich habe das mega genossen, ich habe ein Lied geschrieben für die Schule. Ich habe die Schulleitung gefragt, kann ich über Jesus etwas sagen? Und er hat gesagt, ist verboten in unserem Namen, wir dürfen das nicht in der Schule, das ist ein bisschen in der Schweiz. Und dann habe ich einfach ein Lied geschrieben, wo ich wie Sachen vermittelt haben, die ich sonst auf dem Herz hatte, Werte, die mir sehr wichtig sind und ich denke, dass sie für die Kinder wichtig sind. Unter anderem, hey, du bist wertvoll, ganz egal wer du bist und was du von den Leuten spürst. Das ist in dem Land gar nicht selbstverständlich, da kommt es mega drauf an, was ist deine Stellung, wo bist du geboren. Hey, du kannst echt etwas bewegen, ob im Kleinen oder im Grossen, du kannst echt etwas für dein Land machen. Leben als eine Familie in dieser Schule und wir werden eine grossartige Schulzeit haben. Und so Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, das sind für die Kinder wichtig. Und ich das Gefühl, so kann man ihnen etwas mega Wertvolles vermitteln, kann man predigen, ohne dass man den Namen Gott oder Jesus sagt. Ja. Genau. Und ich konnte auch bei der Lehre noch einen Input machen. Das war ganz spannend. Der Schulleiter hat am Tag vorher noch über Opfer geredet, dass wir Opfer bringen müssen, zum Weiterkommen. Und ich am nächsten Tag anhängen und sagen, hey, nur der, der echte Leidenschaft hat, kann auch echte Opfer bringen. Und auch dort habe ich das Gefühl, ich kann wirklich etwas weitergeben, ohne dass ich wer den Namen Jesus gesagt habe. Bei diesen Lehrern sind zwei Christen, der Schulleiter ist klar Christ und zwei Lehrer. Und sonst sind es Hinduisten und Buddhisten an dieser Schule jetzt. Ja, genau. Also, dann hatte ich die zwei Wochen im Praktikum gehabt. Und nachher hatte ich noch meine Reisewoche gehabt. Und Gott sei Dank konnte ich das nepalische Ehepaar noch besuchen. Wir sind in Chitwan gekommen, das ist so ein Dschungeldistrikt. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht, dorthin. Der Sound ist wichtig. Ich hätte wirklich stundenlang Bus fahren können. Ich habe so gelernt, einfach die Musik, alles, was ich hatte, der einzige Europäer und die Umgebung und alles, was ich noch nie gesehen habe. Ja, ich habe es wirklich sehr genossen. Das ist auch noch im Bus, die nächste Szene. Fahrende Musikant, der ist irgendwo auf den Zug gestiegen. Ist ein bisschen mitgefahren, hat ein bisschen Geld gesammelt und dann ist er wieder ausgestiegen. Das ist seine Kaste. Traditionell kann er nichts anderes lernen, als das, was er hier macht. Man darf traditionell gesehen keinen anderen Beruf ausüben. Das ist noch spannend. Ja. Okay. Etwa eines der schlimmsten Fotos von mir, die ich kenne, aber es war gleich schön, einfach bei ihnen zu sein. Ja, ein Wochenende bei ihnen gewohnt. Es war spannend, einfach so ein bisschen ins Hinduistische hineinzusehen. Wenn ich aus dem Zimmer rausgegangen bin, steig auf, war ein Altar da gewesen, mit Räucherwerk und Götterfiguren und so weiter. Es war spannend, gewesen, das mitzuerleben, wie sie leben. Wir sind dann noch in den Dschungel gegangen, haben eine Safari gemacht. Elefanten habe ich gesehen und ein Rhinoceros von weit weg. Genau, es war auch spannend, gewesen, diese Seite von Nepal zu sehen. Es sind nicht nur die höchsten Berge der Welt dort. Habe ich nicht gewusst. Nachdem bin ich weiter auf Pokhara gegangen. Zweitgrößte Stadt von Nepal. Dort bin ich mit dem Dai Mann, das heisst Bruder Mann, unterwegs gewesen. Er ist dort der Leiter von einer Kirche. Ich habe ihn durch einen Bekannten Kontakt mit ihm bekommen. Ich habe noch nicht gewusst, ob ich gehen kann, eben wegen dieser dritten Woche, wo dann Gott sei Dank noch geklappt hat. Und die Kirche dort, was ich dort miterleben habe dürfen, das hat mich extrem beeindruckt. Das hat mich wirklich tiefgehend beeindruckt. Es ist keine grosse Kirche für Nepal, für mich schon gewesen, oder für uns schon. Es sind eine Mutterkirche in Pokhara selber. Und von dieser Kirche aus bauen sie Gemeindekirchen auf, in den Dörfern ringsum, in den Städten ringsum. Es sind diese Kirche, grosse Kirche in Pokhara, und dann haben sie 12 andere grosse Kirche im umliegenden Gebiet, 24 Hausgemeinden, die einfach aus dieser Kirche entstanden sind. Das hat mich so beeindruckt, einfach wie sie Gemeinde leben, wie sie das Leben mit so einer Orientierung für die anderen Menschen, nicht nur für sich, sondern für die anderen Menschen. Das hat mich wirklich tiefgehend bewegt. Und ich mega denke, das ist jetzt meine Ferienwoche, jetzt kann ich chillen, relaxen, zur Ruhe kommen, wenn man will sagen. Und ist nicht so gekommen, nicht ganz auf jeden Fall. Er hat mich am ersten Tag gefragt, ob ich würde bei ihnen predigen, bei ihnen in die Kirche. Es sind immer am Samstag Gottesdienst. Und ich bin zuerst recht vor den Kopf gestossen, eben gerade weil ich gedacht habe, jetzt kann ich endlich mal Ferien machen und so weiter. Habe es mir sehr überlegt und mit Jesus besprochen und dann wird das Gefühl gehabt, also ganz ehrlich, so eine Gelegenheit kriegst du nie mehr, zuerst mal auf dem Kontinent bei diesen Menschen, mach das unbedingt. Habe dann auch mega Freude bekommen, mit denen entschlossen, dass ich es mache. Ja, und dann habe ich vor dem noch eine ganze Woche gehabt, um mich das Ganze zu gewöhnen und so weiter. Und da zeige ich jetzt noch ein paar Fotos. Pokhara hat einen See, einen schönen. Wir sind unter anderem Bötchen fahren zusammen. Wenn es jetzt nicht so Wolken hätte, würde man den Himalaya sehen. Das war noch stark, habe ich nie gesehen. Ja. Aber für mich war es so, ich bin nicht wegen den Bergen gegangen und darum hat es mich nicht so gestresst. Das ist bei ihnen vor der Kirche, in der Kirche. Ihr seht, es hat Teppich auf dem Boden und kein Stuhl. Ja, sie sitzen im Schneidersitz, wenn sie so anhören. Wenn ihr nicht Bali wären, würdet ihr jetzt alle auf dem Boden auf dem Teppich sitzen, im Schneidersitz. Wir haben eine Wanderung gemacht in ein Dorf rauf und sein Sohn hat unbedingt mitkommen, das ist der Sohn vom Mann. Ja, hat sich mit uns den Berg rauf gekämpft. Einfach ein paar Eindrücke von Wanderung, Reisfelder, nochmal. das war ganz eine lustige Begegnung. Die zwei hinter uns haben sich auch per Zufall an dem Tag getroffen. Er oben ist Koreaner, er unten ist Japaner. Und die haben es schon recht lustig gehabt, bevor sie uns getroffen haben. Und wo sie uns getroffen haben, ist ein Riesenfest geworden. Wir hatten so eine lustige Zeit zusammen. Es war wirklich schön, sie sind dann am gleichen Hotel spontan übernachtet wie mir. Und mit ihnen habe ich noch gute Gespräche. Am Abend vor dem Messer gesagt, ob es gut ist, wenn ich kurz beten kann. Es waren andere Leute dort. Und ich finde es so schön, wenn man einfach ganz normal mit Jesus kann reden und gleich kann einfach ein Licht sein für sie und sagen. Und am nächsten Morgen haben wir dann noch mehr über den Glauben miteinander schwätzen. Das war sehr spannend. Dort, ich habe dort leider kein Bild, wo wir übernachtet haben, habe ich einen Sherpa getroffen und es hat voll geregnet, wo wir angekommen sind, weil es Monsunzeit war. Und ich hatte ein nasses Liebe und darum habe ich gefragt, ob ich das Liebe für mich hat und dann hat mir das Liebe geschenkt. Ja, ich habe es auch heute angelegt, weil ich es einfach eine schöne Erinnerung finde. Der Sherpa war auch sehr interessiert, hat mich gefragt, ja, was ich glaube und eben und so weiter. Das war auch eine sehr spannende Begegnung mit ihm. Ja. Nochmal ein paar Fotos von Reis. Genau dort habe ich das Liebling schon an. Das Sand war immer noch nass. Was denken wir, was das ist? Hat jemand eine Idee? Was für ein Haus? Was denken wir, für was wird das gebraucht? Ganz genau. Genau richtig. Das ist ein Kirche in einem Dorf. Ein Kirche, Gebäude in einem Dorf, wo wir waren. So sieht es von innen aus. Hat auch einen Teppich drin. Das Ganze mit dem T-Shirt. Die erste Hai gemerkt beim Auswerken ist noch lustig, zwei so, hat das T-Shirt da oben gehabt. Auf jeden Fall, es war mega schön, zwei Frauen vom Dorf sind dann gekommen, die wir gekommen sind, und wir haben miteinander zusammen in dieser Kirche gebetet. Und es ist einfach schön, das mitzuerleben, ja, kann ganz ein einfaches Gebäude sein, Jesus ist genau gleich präsent, ja, egal in welchem Land und an welchem Ort. Dann ist der Samstag gekommen, von diesem Bild, ja, und es ist für mich mega einfach eindrücklich gewesen, in dieser Kirche zu sein, das mitzuerleben. Jetzt läuft es schon, kein Problem. Es ist schon auf dem Rückflug von Pokhara wieder zurück auf Kathmandu, Inlandflug. Ja, genau. Vorher habe ich, wie gesagt, in dieser Kirche können predigen. Und es ist für mich so beeindruckend gewesen, einfach vor irgendwie 80 Nepali zu stehen, die auf dem Teppich im Schneidersitz sitzen, einfach von dem zu erzählen, was mir am wichtigsten ist im Leben, wo mein Herz dafür brennt. Ja, es war einfach mega, mega eindrücklich gewesen. Und schön, dass wir mitzuerleben, in so Gegenwart von Gott dort wahrgenommen und jetzt merken, hey, ist voll egal, wir sind eine Familie und unser Vater Gott ist einfach präsent dort, wenn er auch bei uns präsent ist. Dann bin ich, wie gesagt, von Pokhara zurückgeflogen auf Kathmandu. Das ist Kathmandu von oben, Millionenstadt, nicht so schön wie Pokhara. Das heisst, am Samstag bin ich zu Kathmandu wieder angekommen, habe meine Sachen gepackt und am Sonntag habe ich mich schon wieder auf den Rückweg gemacht. Das ist jetzt Kathmandu am Flughafen, bevor ich wieder zurück in die Schweiz geflogen bin, ein Kätzchen. Ich dachte, ja, die ganze Reise war nicht für Katz, aber ich mache jetzt gleich noch ein Foto, weil ich es herzlich gefunden habe. Und meine Mama, die auch da ist, schön, dass du da bist, hat mega gerne Kätzchen und darum habe ich ein Foto gemacht, auch für sie. Das ist, bevor ich wieder abgeflogen bin, voll glücklich und zufrieden und gleich auch ein bisschen traurig, dass ich das mega beeindruckende, spannende Land verlassen muss. Ihr seht vielleicht, das Topi habe ich noch nie so gut angehabt auf dem Bild, wie auf dem Bild. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich der, der mich abtastet und kontrolliert hat, der hat es mir abgenommen, richtig gerichtet und mir wieder angehabt. Und ich habe das so herzig gefunden, einfach von Gesten her. Und es ist viel, wenn ich rumgelaufen bin, haben sie gerufen, hey, you look so gut, du siehst so gut aus mit dem. Und ja, das war einfach köstlich gewesen. Mit wie mit einfachen Mitteln man einfach in Kontakt kommt mit diesen Menschen. Das habe ich sehr geschätzt. Gut. Gibt es irgendeine Frage, die ihr habt, oder etwas, was euch noch interessiert, was ich jetzt nicht gesagt habe, von dieser Reise? Hühnli. wir sind viel Chicken, die essen. Die laufen überall rum und nachher ab und zu fangen sie aus und schlachten sie. Viele Hühnli habe ich gegessen. Ihr traditionelles Essen ist Dalbat, das ist Reis mit Linsen. Ist auch noch gut, ist jetzt nicht so mein Fall, es ist meistens recht scharf und ich verträge das nicht so gut und du bist immer so ein bisschen. Ich habe es schon gegessen, aber ja. Ich habe auch immer gesagt, es ist gut, es ist auch gut gewesen, aber auch nicht so mein Fall. Ich bin eben völlig die Wassertrinker, darum habe ich nie auf das geachtet. Aber es sind auch süßes Getränk, wie wir auch. Hat es auch dort, wo du überall überkommst. Traditionell weiss ich nicht, Tee natürlich. Sie sagen Chai oder Chia. Sie sagen eben Chia komischerweise. Sie sagen Chia zum Tee. Ja. Das trinken sie, glaube ich, nicht. Noch einmal habe ich getrunken, aber der ist so süß, dass ich das nicht vertraue. Ich habe es nicht gerne gehabt. Aber ja. Ja. Seit 1951 haben sie obligatorische Schule. Gehen nicht alle gerade aus den Dörfern natürlich, gehen nicht alle in die Schule, die helfen daheim mit. Grundsätzlich ist es obligatorisch, aber es ist natürlich nie so strikt wie in der Schweiz. Ja. Und es ist so, die öffentliche Schule ist relativ schlecht, muss man sagen. Wenn du als Lehrperson die Stelle hast, dann hast du die Stelle. Niemand wirft dich raus. Das heisst, Lehrer, die nicht motiviert sind, ja, die können etwas machen, was sie wollen. Das Problem ist, es ist in den öffentlichen Ämtern, in der Politik genau das Gleiche. Wenn du das Amt einmal hast, dann hast du es bis zur Pensionierung und es wirft dich niemand raus. Und das ist halt, wie soll ich sagen, das eröffnet mega das Ganze für Korruption. Und darum ist es so ein extrem armes Land, weil halt jeder noch ein bisschen für seine eigene Tasche arbeitet. Irgendwo auf der Straße, einfach so. Die sind schon rum. Ja, also ist. Sie sind schon viel auf der Straße unterwegs, draussen, sitzen, wer vor ihren Lederli oder so. Ja, das heisst, man sieht viel Kinder und auch ältere Leute. Ja.
Du hast vorhin so gesagt, so ähnlich, du hättest etwas vom Glauben weitergeben können, ohne den Namen von Jesus oder sonst.
Ja.
Wenn du das jetzt gemacht hättest, was wäre passiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, es gibt ein Gesetz in Nepal, das sagt, dass kein Mensch die Religion wechseln darf. Weder vom Hinduismus noch zum Christentum, noch vom Hinduismus zum Buddhismus oder zu einer anderen Religion. Das ist einfach strikt verboten in diesem Land. Das heisst, wenn ich als Auswärtiger etwas von Jesus erzähle oder Leute bekehren quasi, dann werde ich einfach aus dem Land verwiesen. Wenn es ein Nepali macht und jemand zeigt ihn an, kommt er ins Gefängnis. Das heisst, ich als Ausländer hast du natürlich viel mehr Freiheiten, weil ja, dann gehst du halt. Also das ist das geringste Problem. Für sie hat es ernste Konsequenzen. Sie können natürlich gleich von Jesus erzählen, bis sie jemanden anzeigt. Also, das ist immer die Frage, ja. Und muss natürlich jemand einem wirklich nicht mögen, dass er das macht, weil er weiß, was es für Konsequenzen hat. Genau, Kirche ist öffentlich, keine Untergrundkirche. Sie dürfen sich treffen, nur dürfen niemand die Religion wechseln. Das ist das Einzige, was verboten ist. Und gleich, in der Kirche, wo ich war, im letzten halben Jahr, in den letzten 6 Monaten, sind 65 Leute zu Jesus gekommen. Allein durch diese Bewegung. Also es sind viele Leute, die einfach, ja, das merken, dass es viel etwas Wichtiges gibt, als ein Gesetz oder ins Gefängnis zu müssen oder so etwas. Ja, Grace? Du meinst die, die von Jesus erzählen, wie die wissen, oder du meinst die anderen Leute? Ja, genau. Du meinst Außenstehende. Das können verschiedene Sachen sein. Wenn sie nachher selber weiter erzählen, von dem, was sie glauben, Oder wenn Leute sie sehen, in den Kirche gehen und so weiter. Gut, wir würden jetzt zum zweiten Teil kommen. Ich bin in einem neuen Land gewesen. Für mich mega viel dort ein neues Land gewesen, kulturell, religiös und so weiter. Und ich habe, als ich wieder zurückgekommen bin, in die Schweiz angefangen, das Buch Josua lesen. Und dann gemerkt, hey, da geht es auch mega um ein neues Land, um ein neues Land hinein. Und darum habe ich mich entschieden, dass ich gerne über das Thema heute predigen würde. Ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle sehr, sehr, sehr oft betrifft. Wir Menschen haben so viele Sachen, wo wir sagen, die sind neu für uns. Wo wir merken, das ist Neuland für mich, das habe ich noch nie gemacht. Ganz einfach, jeder Tag ist ein neues Land. Wir wissen nicht genau, was kommt. Es gibt immer wieder neue Sachen, die wir erleben, jeden Tag. Man kann in ein anderes Land gehen, zum Beispiel auf Italien. Wir gehen in die Schule das erste Mal in die Oberstufe. Neuer Beruf, neue Beziehungen, Familie, ein Kind, das man das erste Mal überkommt. Es ist so umfassend. Wir als Menschen haben so viele Sachen, wo wir sagen, das haben wir noch nie so erlebt. Das ist neu für mich. Der Tod wird einmal ein neues Land sein, das vor uns liegt, wo wir merken, hey, durch die Türen sind wir noch nie gegangen, wir wissen nicht, was nachher kommt. Und ich glaube, weil das so ein präsentes, umfassendes Thema ist, ist sehr entscheidend, wie wir in ein neues Land hineingehen, wie wir auf das zugehen. Und das werden wir heute Morgen ein bisschen genauer miteinander anschauen. Besonders an der Geschichte von Josua und noch mit ein paar anderen Stellen aus der Bibel. Es ist so, wir haben schon gehört, dass man bei Zeugnis, also wenn man irgendetwas erzählt, was man mit Gott erlebt hat, nicht soll bei Adam und Eva anfangen. Was ich sehr gut finde, aber ich habe gemerkt, das ist eine Predigt und darum erlaube ich mir das ausnahmsweise mal ganz vorne bei der Bibel anzufangen, einfach, dass wir ein bisschen den roten Faden haben zu der Geschichte, die wir heute besonders anschauen. Ich bin überzeugt, dass die Bibel Botschaft von Gott an mich persönlich ist und für jeden Mensch, für die ganze Menschheit, wo es wird sagt, was ist Gottes Plan, den er mit mir hat, mit meinem Leben und mit uns als ganze Menschheit. Und die Bibel fängt so an, dass Gott alles erschafft. Wir sehen ihn, wenn er alles macht, das Licht, Dunkelheit, einfach alles. Wenn er alles erschafft und schlussendlich schafft er den Mensch und er schafft den Mensch als sein Abbild auf dieser Erde, als sein Gegenüber. Und alles ist sehr gut, heisst in der Bibel, Gott hat alles angeschaut und gesehen, es ist sehr gut. Auf Nepali würde das heißen Ekdam Ramru. Das heisst sehr gut, ich lief das Wort. Die Zusammenstellung Ekdam Ramru hat Gott gesagt, wo nicht die Welt geschaffen hat. Ja. Und das Problem ist, dass das nicht so geblieben ist. Die Bibel sagt uns, dass es etwas gegeben hat. Ein böses Wesen in der Bibel heißt für das Teufel, Satan, wenn man dem mal sagen will, wo der Mensch verführt hat, wo der Mensch aus seiner Bestimmung rausgeführt hat. Und es hat ein Ereignis gegeben, wo wir die Beziehung von uns Menschen zu unserem Schöpfer, zu Gott verbrochen ist. Und seit dem Zeitpunkt ist die Welt nicht mehr so, wie Gott sie sich gedacht hat. Seit dem Zeitpunkt ist Schmerz in die, Schmerz in die Welt hineingekommen, Leid, wie man in dem Musical sieht. Und wir Menschen haben ein riesiges Problem seitdem. Weil wir nicht mehr in der Beziehung mit Gott leben, weil wir nicht mehr in dem leben, wo wir dafür bestimmt sind. Und Gott ist ein Gott, der Neues liebt. Da bin ich davon überzeugt. Er ist sehr ein Gott, der nicht einfach das lässt, was ist, sondern der Neues sucht, der Neues schafft. Und darum hat Gott einen Weg gesucht, wie wir als Menschen wieder zu ihm zurückkommen können. Und anfangen tut das mit neuem Land. Zwar sagt er Abraham, einem Menschen, der vor hunderten von Jahren gelebt hat, mach dich auf, verlass dein Haus, deine Familie und geh ins Land, wo ich dir zeigen werde. Mit dem Mann hat Gott etwas ganz Bestimmtes und Spezielles vor. Er sagt zu ihm, ich werde deinen Nachkommen das Land als Besitz geben. Das Land Kanaan, wie es in der Bibel heisst. Und er kriegt, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte von Abraham und so weiter, er kriegt nachher viele, viele Kinder, viele Nachkommen. Und schlussendlich leben seine Nachkommen in Ägypten, sind dort und werden als Sklaven am Pharao dienen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Und er sagt, hey, machen euch auf den Weg in das Land, wo ich schon eurem Vater Abraham versprochen habe, wo ich euch zusage, machen euch auf den Weg in das neue Land. Und sie verlöhnt nach etlichen Etappen, wie die meisten hier kennen, das Ganze und machen sich auf den Weg durch die Wüste in das neue Land nach Kanaan. Und Dann ist es soweit, sie stehen an der Grenze, sie sind näher bei dem neuen Land, das Gott ihnen verheißt. Und dann senden sie 12 Kundschafter, 12 Kundschafter in das neue Land hinein, die sollen herausfinden, wie ist das Land, wie sind die Städte dort, wie sind die Menschen dort und so weiter. Und die 12 gehen, kundschaften das Land 40 Tage aus, nachdem kommen sie zurück und geben dem restlichen Volk Bericht, wie das war. 10 von ihnen sagen, das Land ist wirklich mega, mega gut. Genauso wie es Gott gesagt hat, das Land ist so gut, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber, es hat so hohe Mauern bei der Stadt und die Menschen dort sind nicht einfach so wie wir, das sind riesig, die sind riesig gross. Wir haben keine Chance, wir können nicht ins Land hineingehen. Mit anderen Worten, wir haben kein Brot, kein Brot. Die anderen 2 von diesen 12 erzählen ziemlich eine andere Geschichte. Sie sagen auch, ja, das Land ist wirklich sehr, sehr gut. Und wir schaffen das, wir können das Land einnehmen. Ja, es hat hohe Mauern, ja, es hat Riesen, aber der Herr ist mit uns, Gott ist mit uns, sie haben kein Brot gegen uns. Tragischerweise hört das Volk nicht auf die 2, sondern auf die 10 Kundschafter und die haben gesagt, es ist so schlecht, wir haben keine Chance. Und darum entscheidet sich das Volk, hey komm, gehen wir zurück auf Ägypten, wir nehmen unseren eigenen Leiter und gehen zurück auf Ägypten. Dort, das ist besser, als hier umzukommen. Ich glaube, wir können von dieser Geschichte mega viel lernen, wenn es darum geht, in ein neues Land hineinzugehen. Ich glaube, es sind ganz viele Geheimnisse drin, Schlüssel, die uns helfen können für unser eigenes Leben. Das Erste, was ich in dieser Geschichte gesehen habe, ist, eigentlich haben die 12 alle das Gleiche gesehen. Sie sind die Mauern gesehen, die Menschen gesehen, wie das Land ist gesehen. Sie haben eigentlich das Gleiche gesehen mit ihren physischen Augen. Aber ihre Vorstellung davon war komplett verschieden. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, was ist die Grundlage von deiner Vorstellung, wenn du in Neues hineingehst? Was ist die Basis von deiner Vorstellung? Von was geht deine Vorstellung aus, wenn du ans Neue denkst, wo du hineingehst, wenn du in die neue Schule gehst, in einen neuen Beruf gehst, in eine Beziehung gehst? Bei diesen 10 ist es so gewesen, dass ihre Vorstellung rein auf dem beruht hat, was sie gesehen haben und auf ihren Fähigkeiten. Sie haben das Problem gesehen und gemerkt, wir sind so gross und so stark, wir haben keine Chance. Die anderen 2 haben eine andere Grundlage für ihre Vorstellung. Und das ist das, was Gott ihnen gesagt hat. Gott hat ihnen gesagt vorne, ich will euch das Land geben. Und sind an dem festgehalten, egal was es für Widerstände gegeben hat, egal was für Probleme vor ihnen gestanden sind, sind das festgehalten in ihrem Herzen und gesagt, Gott hat uns gesagt, er will es geben. Für mich wäre bei den anderen 10 ist so, Gott sagt, ich will euch das Land geben. Aber die Mauern, ich will euch das Land geben. Aber die Riesen, ich will euch das Land geben. Aber. Wir sind nicht auf das los, was Gott sagt. Und die 2, bei denen ist es anders. Die sehen all die Schwierigkeiten und Probleme, sagen aber in ihrem Herz, aber Gott hat gesagt. Aber Gott hat gesagt, er will es uns geben. Aber Gott hat gesagt, er ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, haben sie keine Chance. Ich glaube, wenn wir in Neues reingehen, gibt es jetzt grundlegende 2 Möglichkeiten. Die eine ist, wir gehen ängstlich rein, wir gehen mit Angst rein. Die zweite Möglichkeit ist, wir gehen mutig rein. Wir gehen mit Mut rein. Und ob wir ängstlich oder mutig in ein neues Ziel gehen, hängt von unserer Vorstellung vom Neuen ab. Und unsere Vorstellung hängt davon ab, auf was schauen wir. Schauen wir auf das, auf die Umstände, die wir sehen. Oder schauen wir auf das, was Gott sieht, was Gott sagt. Hören wir auf das, was Gott sagt, über die neue Situation. Und an dem entscheidet sich, ob wir mutig in Neues gehen oder ängstlich. Und es macht so einen Unterschied, ob wir mit Mut in Neues gehen oder mit Angst. Weil wir gehen anders drauf zu. Das merkt man auch im Sport. Jemand, der mit Vertrauen spielt, Vertrauen auf sich, Vertrauen auf seine Mannschaft, das spielt ganz anders, wie die Angst haben. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Der Paulus sagt im Neuen Testament, wir leben im Glauben und nicht im Sehen. Wir sehen noch nicht, was wird sein. Aber wenn wir mit Vertrauen reingehen, dann können wir mutig in ein neues Ziel gehen. Was ich noch vergessen habe, was jetzt noch anfangen ist, ich glaube, dass Angst sagt, ich habe kein Brot. Wenn wir auf Neues sagen, Angst sagt, ich habe kein Brot. Mut sagt, die haben kein Brot. Die Situation hat kein Brot gegen mich und meinen Gott. Finde ich noch ein schönes Bild. Gut, die Ersten sind gescheitert. Sie sind nicht ins Neue hineingegangen. Gott hat schon lange für sie parat gehabt. Aber sie sind nicht hineingelaufen, sie sind nicht hineingegangen, sie haben es nicht eingenommen, weil sie nicht vertraut haben, weil sie einfach sich nach dem gerichtet haben, was sie gesehen und auf ihre eigenen Fähigkeiten vertraut haben. Und weil sie durch Angst bekommen haben und sich durch Angst abhalten lassen haben, das, in das hineinzugehen, wo Gott schon lange bereit gemacht hat, wo er sagt, ich will es geben, wo er so sagt. Gott ist, Gott, wie gesagt, nicht auf uns angewiesen, sondern ist ein geduldiger Gott. Und darum hat er auch dem Volk eine neue Chance gegeben. Und der kommt mit der nächsten Generation, nicht mehr mit dem Mose, sondern mit der anderen Person, nämlich mit dem Josua. Und wir werden uns jetzt mal an die Verse vom Josua heften und schauen mal, wie er das Ganze macht, wie er das Ganze angeht. Der Josua ist ein Mann, der mich sehr, sehr beeindruckt, wo ich das Gefühl habe, das ist jemand, von dem kann ich so viel lernen. Und ich wünsche mir das für heute Morgen, dass wir das alle merken, das ist ein Mann, von dem können wir mega viel lernen, was das Thema betrifft. Wir werden jetzt zusammen einen Text lesen, der ganz am Anfang steht, vom Buch Josua, wo ich das Gefühl habe, dort hat es wirklich Schlüsselpassagen drin für uns. Das steht im Josua Kapitel 1, für die, die mitlesen wollen. Vers 1 bis 9. Ich lese es euch gerade mal vor. Da heißt es: Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fuß sollen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, dem ganzen Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Lassen wir doch den Text einfach einen Moment auf uns wirken und überlegen wir uns, hey, was sagt uns denn der Text jetzt? Darüber, wenn wir in ein neues hineingehen, ein neues Land hinein. Oh, Entschuldigung, gell, ich habe nicht weiter da. Ich gebe auch noch den zweiten Teil. Wer siehst du jetzt? Von lauter Vorlesen. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir alles zurücklassen müssen, wenn wir in Neues hineingehen wollen. Ich glaube, die Israeliten, das Volk, hat sich mittlerweile recht an das Leben in der Wüste gewöhnt. Die haben das anfangs können, in der Wüste zurechtkommen, mit den Herausforderungen dort. Ich glaube, die haben sich vielleicht sogar relativ wohl gefühlt in dem Ganzen. Denen ist es nicht schlecht gegangen, das lesen wir an der Bibel. Die haben es nicht schlecht gehabt in dieser Zeit. Und ich glaube, wenn wir in Neues hineingehen, müssen wir oft Gewohntes, wo vielleicht auch bequem und angenehm ist, aufgeben, damit wir es besser überkommen. Ein Spruch heisst, das Gute ist oft der grösste Feind vom Besten. Und ich glaube, das ist auch in dem Fall so. Ich glaube, sie sind nicht so schlecht gehabt, aber Gott hat noch etwas viel, viel Besseres für sie parat gehabt, wo ihnen viel mehr entsprochen hat. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, sind Herausforderungen. Neues ist immer mit Herausforderungen verbunden. Wenn wir in Neues reinkommen, dann müssen wir Neues von uns zeigen. Neue Fähigkeiten von uns zeigen. Es werden herausgefordert aus uns raus. Und der Josua hat eine gewaltige Herausforderung vor sich gehabt. Er hat ein riesiges Land vor sich gehabt, mit Heer, mit Armeen, die grösser waren als seine eigene. Er hat wirklich fest befestigte Städte vor sich gehabt, riesige Mauern, wirklich riesige. Eine gewaltige Herausforderung. Unsere Herausforderung ist nicht die gleiche wie seine, wenn wir in Neues eingehen. Ich hatte auch eine recht grosse Herausforderung, was Nepal betrifft. Die meisten von euch wissen das, ich habe seit etwa 5-6 Jahren, richtig schlimmes Kopfweh. Ich habe das jeden Tag, die ganze Zeit, das hört nie auf, das ist auch jetzt, das ist permanent und ist richtig stark. Und ist für mich mega schwierig, besonders wenn es um Neues geht. Immer dann, wenn ich viele Informationen verarbeiten muss, wird das mega mühsam. Und etwa 2 Wochen, bevor ich auf Nepal gegangen bin, habe ich richtig Angst bekommen, weil ich gemerkt habe, hey, mein Kopf, der macht auch nicht mit, der ist schlimmer denn je. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ganz ehrlich, es ist so viel Neues, ich bin ganz allein dort, es ist eine neue Kultur, ein Schulsystem, wo ich mir nicht gewohnt bin. Ich weiß nicht, ob das geht. Es war für mich eine riesige Herausforderung. Der Weg, glaube ich, wie wir können so Herausforderungen überwinden, oder es gibt nur einen Weg, wir müssen überwinden. Es ist immer das Gleiche. Wir müssen überwinden. Wir müssen die Herausforderungen zuerst einmal in unserem Herzen überwinden. Was die 10 nicht geschafft haben, die 10 Kundschaften sind gescheitert. Sie sind nicht einmal gekämpft gehabt. Aber sie haben in ihrem Herzen überwunden, sie haben in ihrem Herzen aufgegeben. Die 2 nicht. Und es ist ganz normal, dass wir Angst bekommen, wenn die Herausforderungen gross sind. Ich bin überzeugt, der Josef hat Angst gehabt. Von dieser Situation, von dieser riesigen Herausforderung. Und Angst ist auch kein Problem. Ausser wir beseitigen sie nicht. Und ich glaube, genau darum, weil das ganz normal ist und natürlich, dass wir Angst haben, sagt ihm Gott auch in der Situation, hey, bist stark. Bist stark und sehr mutig. Weil ich bin mit dir. Ich glaube, Angst ist etwas relativ kurzlebiges. Ich glaube, wenn wir Angst in unserem Herzen überwinden, wird irgendwann Entmutigung daraus. Wahrscheinlich muss man bei diesen 10 Kundschaften, die es nicht gepackt haben, mehr von Entmutigung reden als von Angst. Das, was sie aussprechen, von wir haben keine Chance, das tut noch Entmutigung. Und ich glaube, wenn ich glaube, eine Folge von ganz viel Ängsten, die sich aufgestaut haben und sie nicht überwunden haben. Und ich glaube, das Mittel, der meiste Proper gegen Angst, besser gesagt gegen Entmutigung, ist Ermutigung. Was für ein Wunder. Jetzt sind ihr voll überrascht. Ich glaube, wir brauchen das immer wieder, was wir hier sehen. Gott sagt, ich Ja, bist du auch mutig? Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich glaube, das Geheimnis von Josua ist nicht in dem Text drin. Ich bin überzeugt, das Geheimnis, das Josua hat, warum er so ein starker und mutiger Mann war, lesen wir früher in der Bibel. Und zwar, genau gesagt, im zweiten Buch von Mose. Dort steht von Josua: Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das Volk Israel hatte ein Zelt, wo sie Gott begegnet sind, wo Gott ihnen begegnet ist, ganz speziell an dem Ort. Und Josua heisst, ist Tag und Nacht in dem Zelt von der Begegnung gewesen. Er ist Tag und Nacht in der Gegenwart von Gott gewesen. Er hat die gesucht und nicht verloren. Und ich bin überzeugt, dass das Geheimnis ist von seiner Stärke und von seinem Mut. Und ich glaube, das darf auch ein mega Geheimnis für unser Leben werden. Ich glaube, wenn wir in dieser Intimität, in dieser Nähe mit Gott leben, kommt aus dem Mut raus und kommt aus dem Stärke raus, mit der wir alle Hindernisse, die in unserem Weg sind, können überwinden. Und ich wünsche mir für mich selber einen Lebensstil, wo ist wie der von Josua. Dass ich wirklich ganz bewusst jeden Tag in der Gegenwart von Gott lebe und sie Tag und Nacht nicht verlassen, in dem Bewusstsein leben, hey, Gott ist präsent, Gott ist immer da. Nach dem strecke ich mich aus. Ich glaube, die Zeit im Zelt, die macht es aus, dass du nachher auf dem Feld so stark warst, dass du auf dem Feld bestanden hast. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch so, dass die Zeit mit Gott bestimmt, ob wir schaffen nachher im Alltag oder nicht. Etwas weiteres, was mich sehr bewegt, was nach dem Text steht, nach dem Grossen, den wir vorhin nachgeschaut haben, ist, dass ein Teil vom Volk die Ermutigung, die Gott dem Josua sagt, wiederholt. Sie sagen ihm genau das Gleiche wie Gott. Sie sagen, geh aus voraus, bist stark und mutig. Sagen die anderen, sagt ein Teil vom Volk zum Josua. Und ich glaube, das ist etwas Weiteres, was für uns als Gemeinde mega wertvoll kann sein. Es heisst in der Bibel, von Gott kommt alle Ermutigung. Und das ist auch in dem Fall so. Aber wir dürfen eine Ermutigung, die Gott schenkt, anderen weitergeben. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir einander ermutigen und stärken, wenn jemand von uns in neu Sinn geht. Dass wir hintereinander stehen und ermutigend sind in diesen Situationen. Und ich wünsche mir es besonders auch für unsere Leitung, für die Gemeindeleitung und für den Thomas, unseren Prediger, dass wir für sie ermutigend sind, weil sie sind die, die vorausgehen. Und sie sind in dem Sinn, wie die Josua zu dieser Zeit, sie sind die, die vorausgehen. Sie sind die, die zuerst den Fuss aufs neue Land setzen. Und darum bin ich überzeugt, dass wir gerade sie sollen und dürfen ermutigen in dem und sagen, ja, sind stark und mutig, gehen voran. Dass wir hinter ihnen stehen. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Weil es wird auch so gut, wenn die Ermutigung nicht nur direkt in das Herz hineinkommt, sondern wenn sie jemand anders ausspricht. Das hat so eine Kraft. Sie sind dann ermutigt über den Jordan gezogen. Und dort hat eine ganz spannende Begegnung stattgefunden zwischen dem Josua und einem mysteriösen Mann. Ich weiß auch nicht genau, wer es ist. Auf jeden Fall ist es eine Begegnung mit Gott gewesen. Und ich glaube, dass auch diese Begegnung einen riesen Schatz beinhaltet. Ich werde es euch ganz kurz erzählen. Es ist so, dass sie sind in der Nähe von Sie sind in der Nähe von Stadt Jericho gewesen. Und Josua ist irgendwo aus dem Lager rausgegangen und nachher ist ihm ein Mann begegnet. Zum Beispiel ein Mann da gestanden und Josua hat den Mann gefragt, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und der Mann hat geantwortet, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer vom Herrn und jetzt bin ich gekommen. Josua ist auf die Knie gegangen, hat angefangen anzubeten und hat dann gefragt, Herr, was sagst du deinem Knecht, was soll ich tun? Und die Person, der Mann, sagt zu Josua, zieh deine Schuhe aus, weil das ist heiliger Boden. Und er hat es gemacht. Ich bin so beeindruckt, dass der Mann ihm nicht irgendwelche Ratschläge gibt, irgendwelche Kriegsstrategien. Er sagt nicht, mach so oder so, mach dies oder jenes. Jetzt musst du Jericho so reinnehmen. Sondern er sagt, zieh deine Schuhe aus, weil das ist heiliger Boden. Ich glaube, dass wir diese Begegnung mit Gott immer wieder brauchen. Die Begegnung, wo wir wie alles hingeben, wo wir zuerst einmal einfach alles loslassen und erkennen, das ist heiliger Boden. Gott, dieser Tag heute, der soll heiliger Boden sein. Gott, meine Arbeit soll heiliger Boden sein für dich. Die Beziehung ist heiliger Boden. Ich glaube, dass wir, bevor wir Schuhe anlegen und in ein neues Land hineingehen, immer wieder unsere Schuhe auszuziehen müssen. Und sagen, Gott, niemand soll so einen Stellenwert haben in meinem Herzen wie du. Niemand soll so einen Einfluss haben auf mein Denken wie du. Ich glaube, wenn wir Gott, bevor wir in ein neues hineingehen, den Platz geben, den er einnehmen will, nämlich mit uns zu sein, uns zu begleiten, dass wir ganz anders hineingehen. Und ich will jeden Tag anfangen so leben. Ich will jeden Tag am Morgen sagen, Gott, der Tag heute gehört dir. Der Tag heute ist heiliger Boden. Der Tag will ich mit dir leben und ich will ihn für dich leben. Ich will ihn für andere Menschen leben. Ich will ihn, ja, mit dir zusammenleben und ich will das machen, was du in mein Herz hineinlässt. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir in so einen Lebensstil reinkommen. Und ich will das auch von jedem neuen Abschnitt machen. Wenn ich irgendetwas Neues anfange, jetzt habe ich dann ein Praktikum und will sagen, Gott, und ich gebe das dir hin. Ich will der Segen sein, wo du willst, dass ich bin. Und ich will in jeden neuen Abschied, in alles Neue so reingehen, mit dieser Haltung. Jetzt ist es so, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben nicht die gleichen Herausforderungen wie die Josua, wir haben ganz andere Probleme, leben in einer anderen Zeit und in dieser Zeit zwischen dem Josua und uns, es sind entscheidende Sachen passiert. Und wir werden jetzt kurz die entscheidenden Sachen anschauen, die passiert sind zwischen der Zeit von Josua und uns, weil das einen Unterschied macht für unser Leben. Ich habe unter Jesus hergeschrieben, 1. Mose bis Offenbarung, weil ich überzeugt bin, dass die ganze Bibel auf Jesus hinweist. Auf den einen Namen, auf die eine Person, wo der entscheidende Unterschied macht. In die Menschheitsgeschichte. Ich glaube, dass Gott selber ein neues Land betreten hat, wo Jesus geboren worden ist. Ich glaube, dass Gott selber in Jesus Mensch geworden ist, dass er Fleisch und Blut geworden ist, dass er zu uns gekommen ist, wegen dem, wo wir ganz am Anfang angeschaut haben. Weil die Beziehung von uns und Gott verbrochen ist, weil es überhaupt nötig geworden ist, dass Gott sagt, ich bin mit dir, weil das nicht mehr einfach klar ist, dass er einfach da ist. Weil die Beziehung kaputt ist, darum ist er auf die Erde gekommen. Die Bibel sagt, das Problem von uns Menschen ist Sünde. Es heißt in der Bibel, kein Mensch hat mehr die Herrlichkeit, mit der Gott uns geschaffen hat. Wir alle leben nicht mehr in dem Zustand, für den wir geschaffen sind, nicht mehr in unserer Bestimmung, nicht mehr in der Nähe mit Gott, für den wir geschaffen sind. Und die Bibel sagt, das Problem ist Sünde. Wir haben etwas in uns, das uns zu Bösem führt und das trennt uns von Gott. Und von Jesus heißt es, dass er das nicht gehabt hat. Jesus war ohne Sünde gewesen, heißt in der Bibel. Und ich vergleiche das oft so, dass ich sage, schau, ich bin so und ich habe wie einen riesigen Haufen. Den habe ich so und der trennt mich von Gott, der steht zwischen mir und Gott. Jesus hat den nicht gehabt. Er war frei von dem. Darum konnte er ans Kreuz gehen und am Kreuz den ganzen Scheiß von mir, den ganzen Haufen von dir und mir auf sich nehmen und ihn wegnehmen mit seinem Tod. Er hat ihn mit ins Grab genommen. Nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden, Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und er hat den ganzen Schatten, den ganzen Haufen von dir und auch von mir im Grab gelassen. Das heisst, er hat ihn wirklich weggenommen. Und er will die Beziehung von uns und Gott wiederherstellen. Er will die Beziehung von dir und deinem Schöpfer wiederherstellen. Und er sagt dir heute Morgen, wenn du die Beziehung nicht kennst, wenn du die Beziehung nicht hast, hey, ich habe Neues für dich. In ein neues Leben für dich. Ich will dir ein neues Leben schenken. Und ich will dir Mut machen, mach den Schritt in das Neue rein, wenn dich das heute Morgen anspricht. Gott ist so bereit und er hat so viel Gutes bereit. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Dein Leben wird anders sein, du wirst Sachen müssen überwinden. Aber es wird sich so lohnen. Es wird sich so lohnen. Gott hat so viel Gutes bereit. Er hat alles dafür gegeben, dass wir kommen können. Jesus hat genau eine einzige Mission gehabt, genau einen Auftrag gehabt. Und das ist, uns Menschen zu Gott zurückzubringen. Der Petrus, ein Jünger von Jesus, sagt später in einem Brief, das Ziel vom Evangelium, das Ziel der Botschaft von Jesus, von seinem Leben, von seinem Sterben und von seinem Auferstehen ist, dass wir zu Gott zurückkommen, um uns zurückzubringen zu Gott. Es ist nicht einfach, dass wir jetzt gerettet sind und sagen können, wir sind gerettet, sondern er will uns zurückbringen zu Gott, in die Beziehung mit Gott, in eine wirkliche Beziehung, wo nicht einfach ist, ja, jetzt bin ich gerettet, jetzt sage ich mir Christ, sondern wo tief geht, wo eine Beziehung ist mit Gott. Das ist sein Ziel gewesen. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann zählt das für dich. Und ich meine, Jesus hätte auch können sagen, jeder, der das annimmt, der kommt einfach gerade zu mir. Der wird nicht mehr in dieser Welt. Ich meine, was sucht ein Mensch noch in dieser Welt, wo zu seiner Bestimmung gekommen ist? Sag ich mal. Jesus hätte uns einfach auch können dort hinnehmen, wo er ist. Hat er aber nicht gemacht. Und ich glaube, er macht das mit Absicht. Ich glaube, dass Jesus seinen Auftrag gibt, dass er die Mission, die er hatte, mit uns teilt. Dass wir die Mission, die er hatte, dürfen weitertragen. Wir lesen das zum Beispiel an dieser Stelle. Ihr dürft es gerade selber lesen. Jesus gibt uns seine Mission, er teilt sein Anliegen, und er für die Menschheit mit uns und sagt, geht und bringen Leute zu mir, taufen sie auf den Namen, taufen sie in die Beziehung rein mit Gott. Ich bin so froh, den Auftrag finde ich mega herausfordernd in meinem Alltag. Ich bin so froh, dass er umklammert ist von, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Drum gehen, sagt er in einer anderen Übersetzung. Da heißt es so, in einer anderen Übersetzung heißt es, drum gehen in alle Welt. Und nach dem Auftrag sagt er, ich bin mit euch jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Das heißt, wenn wir in dem Auftrag leben, in unserem Leben, ist der bei uns, der alle Macht hat, jeden Tag. Der, der alle Macht hat, dem alles möglich ist im Himmel und auf der Erde. Ich glaube, das ist die Grundlage, warum wir den Auftrag können ausleben können. Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen knapp in der Zeit. Es tut mir leid, es geht noch ein paar Minuten. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht schnell rede und gleich ein bisschen abkürze. Aber ein bisschen aushalten würde ich mich noch. Gut, also. Wie ist denn Jesus mit uns? Er sagt, er ist mit uns. Wie ist er denn mit uns? Seht ihr ihn da irgendwo so? Also ich nicht. Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht allein lassen, ich werde euch nicht als Weiss in dieser Welt zurücklassen, sondern ich selber, ich komme zu euch. Und er kommt durch seinen Geist. Es ist eine spirituelle Ebene, eine geistige Ebene, wo er sagt, ich komme so zu euch. Unsichtbar, aber ich bin präsent durch meinen Geist. Wie es da heisst, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Der Geist, die Präsenz von Jesus in uns, die befähigt uns zum Zeugen sein, zum diesen Auftrag auszuleben. Da in Langquart, bis auf Nepal, bis auf Italien, wo immer auch wir sind. Von dem Geist heisst es, Gott hat uns nicht den Geist von der Ängstlichkeit gegeben, sondern von der Kraft, von der Liebe, von der Besonnenheit. Bekenne dich, sagt er zum Timotheus, bekenne dich daher, ohne Scheu, zu unserem Herrn. Ich will dem Geist in meinem Leben Raum geben und sagen, hey, ich muss keine Angst haben, ich muss nicht ängstlich in uns hineingehen, sondern mit dieser Kraft, mit dieser Liebe und mit dem klaren Verstand und mich ohne Scheu zu meinem Herrn bekennen. Und aufgrund von dem Geist in uns können wir das, sind wir fähig zu dem, können wir fähig werden zu dem. Wir haben einen Dienst. Ich habe eine spannende Stelle gefunden, wo der Paulus sagt, es ist nun auch, er ist es nun auch, er redet von Jesus, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, denjenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einsicht gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ich lebe das still. Ich finde das so gewaltig. Ich lebe darin, dass es heißt, für ihren Dienst auszurüsten. All die Leute, Prediger, wer auch immer, die haben eine Aufgabe und das ist uns auszurüsten für unseren Dienst. Wir haben einen Dienst. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat einen Vollzeitdienst, dort, wo er steht. In dem Text heißt, die Gemeinde ist der Körper von Christus. Wir sind der Körper von Christus. Christus lebt aus dem Geist in uns. Und durch uns wird er in dieser Welt arbeiten. Mit der in der Welt kämpfen und die Menschen, wenn er gekämpft hat um sie. Das ist der einzige Sinn, den sein Körper in der Welt hat. Ich meine, wir haben Schmerzen da und Leiden und alles, aber wir sind da, weil es Menschen gibt, die noch nicht in dieser Beziehung mit Gott leben. Das mache ich ganz kurz. Ich habe nicht alles erzählt. Nur ganz kurz. Der Paulus sagt, schauend, ihr habt auch Finder. Ihr habt Finder, die ihr nicht seht. Wir haben am Anfang von der, vom Bösen, wo schon ganz am Anfang drückt ist, vom Teufel, vom Satan. Wir haben Finder, wenn wir Jesus nachfolgen. Er sagt, der Paulus steht in der Bibel, es sind Geister in der unsichtbaren Welt, Mächte von Bosheit, die für alles Schlechte in dieser Welt verantwortlich sind. Ich meine, schauen wir in die Welt raus. Es ist Frucht, was alles abläuft. Kein Tier würde es machen, aber es gibt boshafte Mächte, die Menschen veranlassen, verrückte Sachen zu tun. Und die sind gegen uns und mit denen haben wir zu tun, wenn wir den Auftrag, den Jesus uns gibt, ausleben in unserem Leben. Und weil das so ist, hat Gott etwas bereit gemacht und ich liebe es. Das ist im Epheser, ihr könnt es nachlesen, wenn ihr das wollt, wo es heisst, Gott hat es schon für euch bereit gemacht. Ergreifend, es hat immer ergreifend. Gott hat es bereit gemacht, ergreifend. Und das wünschen wir für uns, dass wir das machen in unserem Alter, dass wir ergreifen das. Gott hat es bereit gemacht und wir ergreifen die Sachen, die wir brauchen, um widerstehen, um siegreich den Kampf zu kämpfen, um andere Menschen, für andere Menschen. Und Gott hat es bereit gemacht, wenn wir die Sachen ergreifen, haben wir den Sieg, stehen wir im Sieg. Wir müssen keine Angst haben. Am Anfang sagt er vom Ganzen, lasst euch stärken von der gewaltigen Stärke von seiner Macht. Und da denke ich an Josua, der Tag und Nacht in dem gelebt hat, in die Stärke empfangen hat von Gott. Und so wird ich auch den Kampf kämpfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Jesus dich heute Morgen für Nepal beruft, auch nicht für Kanaan, das hat schon anderen erledigt. Aber du bist im Bereich, wo Gott dich heute Morgen ruft und herausfordert und sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Das sind Menschen in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, die kennen mich nicht. Das sind Menschen an deinem Arbeitsplatz, die haben keine Ahnung davon, wer ich bin. Du hast einen Auftrag in deinem Bereich, du hast eine Berufung für deinen Bereich, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für deine Freunde, für Bekannte, Verwandte. Und Jesus fordert dich heute Morgen aus und sagt, hey, ich will, dass die Menschen mich kennenlernen und du bist dort. Ich will dich brauchen. Gott will, Gott ist so bereit, er sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Frage ist, haben wir die Sehnsucht auch in unserem Herz? Wollen wir das auch? Jesus sagt, ich bin mit dir, wenn du den Auftrag auslebst, wenn du andere Menschen zu mir führst. Die Frage ist heute Morgen, bist du mit ihm? Bist du mit ihm auf dem Weg? Er ist so parat für deine Leute. Darum sage ich mit dem Paulus heute Morgen, lass uns zunehmen in dem Dienst für den Herrn, dort wo wir sind, in unserem Bereich, lass uns zunehmen, lass uns wachsen in dem. Lass uns brennend sein für die Menschen. Lass uns brennend im Geist sein, wenn er es formuliert. Für die Menschen um uns herum. Was mich mega ermutigt ist, erkenne meine Story mit dem Kopfweh. Ich fühle mich immer wieder so schlecht und habe das Gefühl, Jesus, ja, was soll ich denn mit dem? Vielleicht hast du auch so Sachen, du denkst, ich bin nicht genug gescheit, ich weiß zu wenig über die Bibel, ich kann selber und jenes nicht. Und mir ermutigt die Mega-Geschichte von David. Der David hat einen kleinen Stein gehabt Und mit dem hat er den Reis bezwungen. Und das einfach, weil er sein kleines Potenzial, das er hatte, in Gottes Hand gelegt hat. Und Gott hat gewaltig daraus gemacht. Und das ist auch für dein Leben so, wenn du das Kleine, was du hast, die paar wenigen Bibelstellen, die du kennst, das, was du vom Evangelium verstanden hast, in Gottes Hand legst und brauchst, wird er Grosses daraus machen. Und es braucht das Aktive, es braucht das aktive Abwerfen von uns. Es braucht den aktiven Teil für uns. Aber wenn wir diesen Teil machen, ist er dabei und er macht den Rest. Er ist mit dir dort, wo du stehst. Er sagt zu dir heute, bist stark und mutig. Dort, wo du dran bist und dort, wo du neu reingehst, bist stark und mutig. Ich bin mit dir. Noch ganz kurz zusammenfasst, nochmal, was wir heute gehört haben. Es tut mir leid, dass ich so überzeugen. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Für mich ist Predigen hier in der FG auch Neuland. Darum ja, nehmen keine Rücksicht und sagen keine Gnade. Also, es ist so entscheidend, auf was unsere Vorstellung basiert, wenn wir in Neues hineingehen. Was bestimmt unsere Vorstellung vom Neuen? Gott möchte es bestimmen und er hat Verheißungen für jeden Tag. Jeder Tag von dir ist verheißungsvoll, wenn du mit Gott hineingehst. Das Neue ist immer verheißungsvoll, wenn du mit Gott hineingehst. Bist stark und mutig dort, wo du bist. Und nutze die Zeit mit Gott, such die Zeit mit Gott jeden Tag, pflege die Beziehung mit ihm und du wirst stark und mutig werden. Wir brauchen die Begegnung mit Gott jeden Tag. In der Waffenrüstung heisst es auch, legend die Schuhe von der Bereitschaft an, um das Evangelium weiterzugeben. Ich bin überzeugt, wir müssen die Schuhe zuerst einmal auszüchen und sagen, Gott, ich kann es nicht, aber mit deiner Hilfe kann ich es. Und dann lege ich die Schuhe wieder an und dann wird es möglich. Wenn du heute Morgen da bist und du lebst nicht in dieser Beziehung mit Gott, sagt Jesus heute Morgen zu dir, hey, komm zu mir. Und ich stelle die Beziehung wieder her. Ich habe Versöhnung mit dem Vater im Himmel, mit dem lebendigen Gott. Mach den Schritt ins neue Land hinein. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde für Langquart, für die Region. Wir sind dazu berufen, um seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Ich wünsche mir, dass wir auch hier in ein neues Land eingehen. Wir haben einen Dienst, jeder von uns hat einen Vollzeitdienst, dort wo er ist, an seinem Arbeitsplatz, in der Familie. Gott hat alles bereit gemacht, was wir brauchen für unseren Kampf. Woanders ist es, der von Josua gegen andere finden, aber wir haben den gleichen Gott, der mit uns ist. Und du hast eine Aufgabe in deinem Bereich. Jesus fordert dich heute Morgen raus. Komm mit mir, nehmen wir seinen Angriff. Ich fände es schön, wenn wir einfach eine Minute, nicht länger, still sein und das auf uns wirken lassen. Geh doch einfach dem nach, was dich heute Morgen am meisten angesprochen hat. Gib dem Raum für eine Minute. Ihr dürft die Augen wieder öffnen, wenn ihr sie zugemacht habt. Wer von euch hat kommenden Mittwoch keine 10 Minuten Zeit, um mit Gott zu verbringen? Hebt auf. Kommenden Mittwoch keine 10 Minuten Zeit, um mit Gott zu verbringen. Niemand, das ist richtig. Ihr habt die Zeit alle. Und was ich dir ans Herz legen ist, du musst nicht, aber es ist ein Angebot. Nimm dir 10 Minuten Zeit am Mittwoch, kann auch in deiner gewöhnlichen Zeit mit Gott sein. Und geh die Sachen nochmal durch und frag Jesus, hey Jesus, wo forderst du mich raus zum Schritt machen? Wo kann ich in ein neues Land hineingehen in meinem Leben? Es gibt so viel Neues zu entdecken in der Beziehung mit ihm, dort wo wir sind. Und das sollte ich euch herausfordern für den kommenden Mittwoch. Ich möchte ganz kurz beten. Jesus, danke so viel mal für die Bilder, die du uns gibst in der Bibel von Menschen, die mit dir in uns hineingegangen sind. Und danke so viel mal, dass du genau der gleiche Gott mit uns heute bist und mit uns in alles Neue hineingehst. Und Jesus, ich bitte dich für den kommenden Mittwoch, dass du uns begegnest, dass du zu unserem Herz redest und uns zeigst, wo es an uns ist, zum Schritt zu machen, wo du uns herausforderst, um in uns hineingehen. Jesus, danke so viel mal für den Morgen, dass du mit uns Zeit verbringst heute Morgen. Danke viel, viel mal einfach für dein Dabeisein heute und dass du so ermutigend und stärkend bist. Und dass du für uns einen Sinn hast, eine Bestimmung auf dieser Erde, dass wir nicht einfach direkt in den Himmel gehen, sondern dass wir mit dir zusammen dürfen um Menschen kämpfen. Danke so viel mal für den Auftrag, Jesus, den wir haben. Amen. Gut, ihr habt echt mega Geduld mit mir. Danke vielmals, es tut mir leid, in einer gewissen Zeit so eng beschränkt ist. Ja, und wünsche euch weiterhin auch ganz, ganz einen guten Gottesdienst.